Ich glaube, da können wir nur Amen sagen, denn wir haben ein Gebet miteinander gesungen, Atem Gottes, wirke unter uns. Das hat etwas mit der Predigt heute zu tun. Ich habe die Predigt überschrieben heute Morgen, Christ werden und Christ bleiben. Dieser Titel Christ werden und Christ bleiben ist entlehnt aus der Synode 1988 der EKD in Bad Wildungen. Dort wurde dieses Thema der Synode formuliert. Später ist das dann nochmal 1999 in Leipzig auf der Synode aufgegriffen worden, wo nochmal besonders betont wird, dass es darum geht, Christ zu werden, aber dann auch Christ zu bleiben. Was das heute Morgen mit dem Heiligen Geist zu tun hat, über den wir ja gerade gesungen haben, ich denke, das werden wir ein Stück weit heute Morgen entdecken. Wie entsteht eigentlich so eine Predigt? Das wird sicherlich bei jedem Prediger etwas anders sein. Wenn man Gerd jetzt danach fragen würde, würde er uns das sicher auch erklären, wie seine Predigten entstehen. Ich möchte einen kurzen Einblick geben aus besonderem Grund, wie entsteht eine Predigt bei mir. Also ich gehe, bevor eine Predigt geboren wird, mehrere Wochen damit schwanger. Und irgendwann wird sie dann geboren. Das heißt, ich entdecke irgendeinen Gedanken beim Bibellesen, beim Gebet, im Gespräch mit einem anderen. Ich lese etwas und es setzt sich etwas fest. Ich denke weiter darüber nach, bete auch darüber. Und irgendwann wird dann eine Predigt daraus. Der Anstoß für die heutige Predigt, der kommt aus dem Alpha-Kurs, den wir gerade jetzt 10 Wochen hinter uns haben. Da ist ein starkes Thema gerade vor einigen Wochen gewesen über den Heiligen Geist. Und wir haben gemerkt, dass sich die Teilnehmer bis dahin eigentlich recht gut zurechtgefunden haben mit den Themen des Heiligen Geistes. Aber mit dem Thema des Heiligen Geistes hatte doch der ein oder andere so seine Schwierigkeiten und Fragen auch, wie das denn mit dem Heiligen Geist ist. Und es war ein etwas ungewöhnliches Thema. Und wir haben dann auch als Mitarbeiter festgestellt, dass es aber auf der anderen Seite ein sehr wichtiges Thema ist. Und das ist der konkrete Anlass. Darüber habe ich weiter nachgedacht und daran haben sich einige Gedanken ergeben. Jetzt war für mich die letzte Woche und auch die vorletzte Woche ziemlich mit Terminen voll. Und ich überlegte schon, ich hatte schon einige Gedanken, das war schon so schwanger gegangen damit, aber ich wusste noch nicht genau, wie wird das werden. Ich hatte schon formuliert, Christ werden und Christ bleiben. Christ werden geht nur mit dem Heiligen Geist und Christ bleiben geht auch nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ein Teil habe ich dann am Donnerstagabend anstelle des Hauskreises machen können. Das war dann der erste Teil der Predigt. Aber Freitag und Samstag, also vorgestern, davor und gestern hatte ich Umzug der Schwiegermutter. Wir mussten den Umzug nach Süddeutschland bringen und ich sagte dann, Gott, du musst mir irgendwo noch den Rest der Predigt auch noch schenken, sonst stehe ich hier heute Morgen nur mit einer halben Predigt. Und das wäre ja vielleicht von der Zeit her auch ganz angemessen. Dann gestern Abend, als ich aus Süddeutschland zurückkam nach dem Umzug, habe ich mich in die Badewanne gelegt und habe gesagt, jetzt Gott, musst du mir in der Badewanne den zweiten Teil der Predigt schenken. Ich habe Papier und etwas zu schreiben mitgenommen und tatsächlich, Gott hat mir in kurzer Zeit eigentlich dann den zweiten Teil der Predigt geschenkt, bin dann hinterher nochmal an den Computer und habe es nochmal aufgeschrieben, aber die wesentlichen Sachen sind dann da entstanden. Und warum erzähle ich das? Weil das etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Denn wenn wir beten, dann geschieht etwas in uns. Dann tut Gott etwas in uns, wenn wir ihn bitten. Und für mich hat das sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun, der in uns Gedanken bewegt und bewirkt, dessen, was mir auch schon von der Bibel her bewusst ist, was ich schon weiß, aber auch ganz neue Gedanken und Zusammenhänge, die Gott dann einem auftut durch den Heiligen Geist. Predigtvorbereitung hat sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und doch tun sich viele von uns mit dem Heiligen Geist zu schwer. Ich habe das auch gemerkt im Alpha-Kurs, auch diesem und auch dem letzten davor. Denn Geister, allein der Begriff Geist, das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, denn Geister, die gehören in den Bereich der Märchen, der Fiktion, des Horrors vielleicht, aber Geister mit dem Heiligen Geist, also nee, das ist schon. Für manche ist es nur eine fromme Floskel, eine Chiffre, wo wir nicht mehr weiter wissen, dann sprechen wir vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nichts Sichtbares, nichts Reales. Unter Gott, Vater, Jesus kann man sich etwas vorstellen, aber Heiliger Geist, das ist so etwas, was man nicht greifen und fassen kann. Die Dreieinigkeit, sagen viele, die verstehe ich sowieso nicht. Gott und Jesus ja, aber Heiliger Geist, ja, habe ich meine Schwierigkeiten mit. Oder andere meinen, der Heilige Geist, der ist für die Charismatiker, für die Pfingstler, die sollen sich mal mit dem Heiligen Geist beschäftigen, aber wir sind nüchtern und auf das Wort gegründet. Fertig. Wenn wir allerdings den Befund der Bibel anschauen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, stellen wir plötzlich fest, da ist sehr, sehr viel von dem Heiligen Geist die Rede. Ich schlage das erste Blatt der Bibel auf, wenn Sie es aufschlagen. Schon der zweite Vers spricht vom Heiligen Geist. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Im Hebräischen steht da das Wort Ruach. Der Ruach schwebte über dem Wasser und das ist hier übersetzt in diesem Lied, was wir gerade gesungen hatten, der Atem Gottes. Der Atem Gottes, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Schon im zweiten Vers in der Bibel. Und wenn wir die letzte Seite der Bibel aufschlagen, in der Offenbarung, Kapitel 22, da heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch der Geist und die Braut, auch von dem Heiligen Geist ist da wieder die Rede, vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten Blatt. Und zwischendrin ist sehr, sehr viel vom Heiligen Geist die Rede. Aber wir reden oft nicht sehr viel vom Heiligen Geist. Und deshalb habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass das Thema Heiliger Geist nur an Pfingsten vorkommt bei uns in der Gemeinde und wir es dann wieder für ein ganzes Jahr in die Schublade legen und am nächsten Pfingsten, wo das Thema Heiliger Geist wieder vorkommt. Und weil wir gerade vom Alpha-Kurs darauf gestoßen sind, habe ich das auch heute gewählt. Wir haben am Anfang dieses Gottesdienstes die Geschichte gehört, wo Nikodemus Jesus begegnet, ihn fragt und Jesus erstaunliche Aussagen macht über das, was wichtig ist im Leben eines Menschen. Es ist eine Schlüsselgeschichte für alle, die fragen, was man tun muss, um die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu verbringen. In der Welt Gottes, da sagt Jesus, da muss man von Neuem geboren werden. Nun, wenn ich fragen würde, euch heute Morgen, Sie heute Morgen, was ist denn das Wichtigste am christlichen Glauben? Was denken Sie, was würden Sie antworten? Der Islam, der hat ja 5 Säulen. Kriegen wir die zusammen, die 5 Säulen des Islam? Wer kann helfen?
Gebet, Almosen.
Gebet. Das tägliche Gebet, das Almosen geben, was noch?
Fasten.
Fasten, vor allen Dingen im Monat Ramadan. Die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch. Und das Bekenntnis. Das Bekenntnis zu Allah, das ist wichtig. Also das sind die 5 Säulen. Also wenn man einen Muslimen fragt, der wird einem das sofort sagen können und wir haben es auch gewusst. Wenn uns jetzt jemand fragt, was sind denn die 5 Säulen oder die 10 Säulen des Christentums, was würden wir denn sagen? Hätten wir auch so etwas? Würden wir jetzt sagen, wir haben die 10 Gebote? Gebet haben wir auch. Ja, also wir könnten so auch verschiedene Sachen nennen, die uns wichtig wären am christlichen Glauben. Wir könnten vielleicht die Nächsten und die Feindesliebe besonders hervorheben. Was macht es wirklich aus, dass jemand sagt, ich bin ein Christ? Ist es das, dass man in einem christlichen Land geboren worden ist, so wie man, wenn man in einem muslimischen Land geboren worden ist, im Pass steht, man ist Muslim? Ist man so auch einfach Christ, wenn man hier in Deutschland geboren ist? Ist man Christ, wenn man zu einer christlichen Kirche gehört, wenn man getauft ist? Wenn man vielleicht christliche Eltern gehabt haben, die einem den christlichen Glauben nahegebracht haben, dass man sozusagen in den christlichen Glauben hineingewachsen ist? Wenn man regelmäßig betet und die Bibel liest, ist man dann ein Christ? Wenn man spendet, Almosen gibt, barmherzig ist, Gutes tut, ist man dann ein Christ? Oder wenn man nach solchen Grundsätzen lebt, die ich öfters von meiner Schwiegermutter gehört habe, ich lebe nach der Devise, tue Recht und scheue niemand. Wobei der Spruch eigentlich heißt, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Das ist aus den 100 christlichen Regeln, die vor über 300 Jahren ein Pfarrer aufgestellt hat. Da ist irgendwie der 51. oder 52. Regel lautet, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Das sind alles so Devisen, nach denen Leute ihr Leben einrichten und wo sie denken, ach, das ist doch anständig und okay. Was sagt Jesus hier in der Geschichte? Er macht eine Sache ganz klar und deutlich. Nur wer aus dem Geist geboren ist, der wird die Ewigkeit bei Gott erreichen. Dieser Nikodemus als Pharisäer, als Mitglied des Hohen Rates, hatte sicher viel vorzuweisen. Er war ein echter Jude. Es war ihm ein Anliegen. Er kam zu Jesus und wollte nochmal eine Bestätigung dafür haben, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und Jesus sagt ihm dann doch so ungewöhnliche Dinge, die er gar nicht erwartet hatte. Er dachte, ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich fürchte Gott. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bin mit dem Gesetz vertraut und versuche, das Gesetz einzuhalten. Ist das nicht genug? Und Jesus zeigt ihm klar und deutlich und sagt, du musst von Neuem geboren werden. So etwas hatte dieser Pharisäer Nikodemus noch nie gehört. Und auch bei uns löst das erst einmal bei den Menschen Erstaunen aus, wie denn von Neuem geboren werden. Und Jesus macht deutlich, es geht um den Heiligen Geist. Das heißt, von innen heraus muss etwas Neues werden in unserem Leben, wenn wir Christen werden. Das Christsein ist nicht der äußere Schein. Es ist nicht der Anstrich, den man von außen hat. Ich kann sein, dass heute Morgen vielleicht jemand hier ist, der denkt, naja, wiedergeboren sein, so aus dem Geist Gottes geboren sein, so wie es hier in der Geschichte heißt, das ist doch für die Menschen, die völlig fern von Gott gelebt haben, die dann umgekehrt sind, die sind dann wiedergeboren, aber ich bin aus dem christlichen Elternhaus, ich bin so in den Glauben hineingewachsen, das hat sich so automatisch ergeben, da kann ich eigentlich nicht so von Wiedergeburt sprechen. Und doch macht Jesus hier an der Geschichte ganz klar und deutlich, wer nicht diese neue Geburt erlebt hat, wer nicht zum zweiten Mal geboren ist, von innen heraus durch den Heiligen Geist Gottes, der wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Das heißt, das Ticket in den Himmel kann man nicht anders bekommen als durch die neue Geburt. Wenn jemand meint, aber ich war doch schon immer christlich. Jesus sagt hier deutlich, wer nicht von Neuem geboren werden wird, der kann Gott nicht sehen. Manche Christen, die tragen ihre Christlichkeit ja wie einen christlichen Anstrich. Außen sieht es wunderbar aus, aber innen drin ist alles beim Alten geblieben. Aber es geht nicht um Christlichkeit, denn wir wissen, was nicht richtig blau ist, ist bläulich. Und wo nicht richtig ihr Christ drauf ist, ist vielleicht christlich. Aber christlich sein genügt alleine nicht. Es geht wirklich um das, was Jesus hier an dieser Stelle sagt. Man muss von Neuem geboren werden. Und Wiedergeburt, das ist ein innerer Vorgang, eine Erneuerung, die von innen herauskommt. Und Wiedergeburt, macht Jesus auch deutlich, ist keine Option, die man wählen kann oder nicht, sondern es ist eine Notwendigkeit. Paulus sagt später im 1. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist etwas völlig Neues geworden, wenn wir von oben her vom Geist Gottes geboren werden. Wer wiedergeboren ist, der kann das wissen. Ich möchte einfach mal fragen, wissen Sie das? Weißt du das? Dass du wiedergeboren bist, dass du wirklich von innen heraus erneuert worden bist durch den Geist Gottes, dass der Geist Gottes in dir lebt? Wenn Sie jetzt unsicher sind, habe ich ein Angebot für Sie. Sie können später auch noch mal zum Gespräch. Ich bin gerne bereit, sicherlich der Gerd auch und der andere auch, zu einem Gespräch zusammen sein. Ich werde mich da drüben im Bereich Notausgang nach der Predigt, nach dem Gottesdienst befinden. Wenn Sie also ein Gespräch, bitte nehmen Sie einfach das wahr. Und wenn Sie unsicher sind und sagen, ich bin mir nicht sicher, ich gehe zwar schon lange in die Gemeinde und ich bete auch, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich wiedergeboren bin, dann sollten Sie einfach zum Gespräch zurückbleiben, dann können wir darüber reden und auch vielleicht miteinander beten. Also Christ werden geht nur durch den Heiligen Geist, nur durch eine Wiedergeburt von oben, wenn man von Gott her erneuert wird und nicht, wenn man selbst etwas tut. Die anderen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die eben auch im Islam teilweise vorhanden sind, wie das Gebet, das Bekenntnis und was wir auch sagen, wir gehören zur Gemeinde, wir beten, Bibel lesen, das ist alles wichtig und richtig. Aber entscheidend ist, ob ein Mensch wirklich von Neuem geboren worden ist, ob er wirklich eine innere Umkehr, eine innere Erneuerung erfahren hat. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Und jetzt das zweite Thema, Christ bleiben. Wer Christ geworden ist, möchte in der Regel auch dabei bleiben und in seinem neuen Glauben auch wachsen. Aber so einfach ist das manchmal gar nicht. Manchmal kommt man ins Schleudern, wird unsicher, zweifelt, hört auf zu beten, hat keine Freude mehr, den Gottesdienst zu besuchen oder den Hauskreis, weil man einfach viele Fragen hat, die nicht beantwortet sind. Die Jünger Jesu damals standen auch am Ende ihres Lebens mit Jesus in der Gefahr, vom Glauben wegzukommen, irre zu werden an Jesus. Denn nachdem Jesus gekreuzigt war, da waren sie verzweifelt, tief enttäuscht und sie waren drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Wenn Jesus nicht mehr da ist, war für sie klar, dann macht das eigentlich alles keinen Sinn mehr. Wenn wir Jesus nicht mehr in unserem Leben erfahren und merken, dass er Realität ist, dann bleibt vielleicht nur noch eine tote christliche Tradition, aber kein lebendiger Glaube mehr. So war das für die Jünger damals auch. Und Jesus wusste das. Auf die Jünger würde eine schwierige Zeit zukommen, wenn er nicht mehr da sein würde. Sie würden vielleicht verzweifeln, tief enttäuscht sein. Und deshalb hat Jesus mit seinen Jüngern sehr vorzeitig, bevor er gekreuzigt wurde, mit seinen Jüngern sehr persönlich gesprochen. Und er hat ihnen gesagt, hört mal, ich lasse euch nicht alleine. Wenn ich weggehe, ich schicke euch den Heiligen Geist. Ihr bleibt nicht so als Waisenkinder zurück. Ich lasse euch nicht allein, auch wenn ich körperlich nicht mehr da bin. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und der wird der Tröster sein, der Beistand, der Helfer, der Advokat. Das griechische Wort an dieser Stelle, Parakletos, ist das Wort für den Rechtsanwalt, für den Advokaten, für den Fürsprecher. Ich werde euch so einen Fürsprecher, einen Beistand oder Helfer, so wie es hier in der Guten Nachricht übersetzt worden ist. Ich will euch einen Helfer schicken. Und so hat Jesus in den Kapiteln Johannes 14 bis Johannes 16 sehr persönlich mit seinen Jüngern über diese Zeit gesprochen, wenn er nicht mehr da sein wird, weil er wollte, dass sie seine Jünger bleiben, dass sie nicht scheitern und nicht irre werden an ihm. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir nicht nur Christen werden, sondern dass wir auch Christen bleiben, dass wir im Glauben bleiben. Und Gott ist daran gelegen, dass wir im Glauben bleiben. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Und den hat Jesus damals seinen Jüngern angekündigt und hat gesagt, wenn ich gehe, dann wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist schicken. Und der wird immer bei euch sein. Ja, der wird sogar in euch sein. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Wie können wir Christ bleiben? Wie kann es passieren, dass wir nicht entmutigt werden? Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Und es ist uns doch so wenig bewusst und wir reden so wenig darüber. Das ist so meine Erfahrung. Ich möchte einige Aussagen über den Heiligen Geist uns neu in Erinnerung rufen. Ich glaube, dass für viele bekannt ist. Aber ich denke, es tut uns gut, einfach nochmal das zu hören. Was will eigentlich der Heilige Geist tun? Was sind eigentlich die Aussagen der Bibel und des Neuen Testamentes, vor allen Dingen über den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist zuerst einmal die Gegenwart Jesu bei uns und in uns. Noch viel mehr, noch viel tiefer, als dass Jesus seine Jünger begleitet hat, da war er körperlich zwar anwesend, aber er war nicht in ihnen. Und Jesus sagt, wenn der Vater den Heiligen Geist schicken wird, der wird auch in euch sein. Da wird etwas Neues geschehen in uns. Und ich möchte dazu lesen, was Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 14, einige Verse. Und ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Er wird bei euch bleiben und in euch leben, der Heilige Geist. Und später sagt er noch einmal in der gleichen Kapitel, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meiner Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Jesus sagt, der wird an meine Stelle treten. Ich werde nicht mehr da sein, aber dann wird der Heilige Geist an meine Stelle treten und er wird all das übernehmen und noch viel mehr tun als das, was Jesus getan hat. Später im Kapitel 16, der Vers 7, sagt Jesus, aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Der Heilige Geist hat die Stelle Jesu eingenommen. Ist uns die Bedeutung für unseren Glauben bewusst? Der Heilige Geist hat die Stelle Jesu eingenommen, auch in unserem Leben. Also der Heilige Geist ist der Tröster, der Helfer, der Beistand, der Advokat, der uns vertritt, der uns jetzt ermöglicht, dass wir als Christ leben können, dass wir als Christ auch bleiben können bei Jesus. Ein nächster Punkt, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Das haben wir heute Morgen schon in dem Vers gehört, der an die Geburtstagskinder gerichtet war. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, die Kraft Gottes in unserem Leben. Das ist der Heilige Geist. Ein weiterer Punkt, eine Aussage aus dem Neuen Testament. Der Heilige Geist macht uns zu Zeugen Jesu. Jesus sagt es seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Das macht der Heilige Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Er befähigt uns also, Zeuge Jesu zu sein, der Heilige Geist. Und er gibt uns darüber hinaus noch weitere Begabungen und geistliche Befähigungen, um Gott und den anderen zu dienen. Wir lesen davon im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wie viele Gaben der Heilige Geist an die Christen, an seine Gemeinde gibt. Das kommt alles durch den Heiligen Geist. Befähigungen, die wir normalerweise nicht haben. Und der Heilige Geist, der macht uns gewiss, dass wir wirklich zu Gott gehören, dass wir seine Kinder sind. Paulus schreibt das im Römer Kapitel 8, Vers 16. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Vers über den Heiligen Geist. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes macht uns im Inneren gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn jemand Zweifel hat, dann hat das mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn der Heilige Geist, der verbindet sich mit unserem Geist. Ein Geist sucht immer einen Körper. Auch Dämonen, auch böse Geister suchen immer einen Körper. Deshalb reden wir von Besessenheit, weil Menschen auch körperlich besessen werden. In der Bibel ist davon immer wieder berichtet und das gibt es auch heute. Aber der Heilige Geist ist körperlos, der sucht auch Körper, der nimmt in uns wirklich Wohnung, in unserem Körper. Das hat etwas damit zu tun. Ist mir lange Zeit auch nicht so bewusst gewesen. Ich habe immer gedacht, der Heilige Geist, ja, der ist irgendwie bei mir oder in meinen Gedanken. Nein, er ist wirklich in meinem Körper. So wie jeder von uns einen Geist hat, einen menschlichen Geist, da verbindet sich der Geist Gottes mit unserem Geist und macht uns gewiss, da findet eine Verbindung statt und macht uns gewiss, ja, du bist ein Kind Gottes. Ja, du gehörst zu Jesus. Der macht uns der Heilige Geist dessen bewusst. Und das finde ich eine ganz schöne und tolle Sache, dass Gott uns so gewiss machen kann, dass wir zu ihm gehören. Der Heilige Geist, sagt Jesus aber auch in diesen Abschiedsreden an seine Jünger, der Heilige Geist, der ermahnt uns auch, der trifft auch unsere Gewissen, der zeigt uns auch auf, was Sünde in unserem Leben ist. Der ist so auch so eine Richtunggebung in uns drin, dass wir merken, oh meine Zeit, das war jetzt hier nicht richtig. Uns wird plötzlich bewusst, da haben wir etwas falsch gemacht. Das entspricht sicher nicht dem, was Gott will. Und das macht der Heilige Geist in uns bewusst. Andere Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die gehen völlig darüber hinweg und die spüren gar nichts dabei und denken, war doch gar nichts dabei. Aber mir wird plötzlich bewusst, weil der Heilige Geist mich daran erinnert, das war nicht in Ordnung. Und im Alten Testament schon hat Gott verheißen und gesagt, es wird einmal eine Zeit kommen, da werde ich einen zweiten Bund, einen neuen Bund mit meinem Volk machen und mit euch machen. Und dann werde ich nicht mehr meinen Willen auf steinerne Tafeln schreiben, wie die 10 Gebote, sondern ich werde meinen Willen in euer Herz hineinschreiben. Ich werde euch ein neues Herz geben. Im Ezekiel wird darüber berichtet, Gott lässt es durch den Propheten Ezekiel ausrichten. Er sagt, es wird einen neuen Bund geben und da werde ich das meinen Willen in euer Herz hineinschreiben. Ihr werdet erkennen und merken, was mein Wille ist, weil ihr es innen seht. Ihr seht es nicht nur als 10 Gebote vor euch, sondern ich schreibe es in euer Herz hinein. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns den Willen Gottes und er bewirkt, dass wir ihn auch tun wollen. Er bewirkt etwas in uns, dass wir auch Freude daran haben, das zu tun, was Gott Freude macht. Das ist etwas, was Gott durch den Heiligen Geist in uns bewirkt. Das Neue Testament ist voll von Aussagen über den Heiligen Geist. Man könnte noch manche andere anfügen. Und viele Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, lesen wir im Neuen Testament. Dass sie außergewöhnliche Dinge taten, die sie normalerweise ohne den Heiligen Geist nicht hätten tun können. Wir sind heute weit entfernt davon, Ähnliches zu erleben. Obwohl es in anderen Teilen der Welt sicherlich auch Dinge gibt, die ähnlich wie in der Apostelgeschichte zu lesen sind, wo Gott sich offenbart und wo durch den Heiligen Geist auch Dinge geschehen, die wir hier nicht erleben. Es wird entscheidend sein, die Frage, ob wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ich schließe mit einem Hinweis auf eine Begebenheit in der Apostelgeschichte 19. Da trifft Paulus in Ephesus auf eine Schar von Jüngern, es waren wohl 12 Männer, die Jünger waren, die er auch Christen als Gläubige bezeichnet. Und als er die in Ephesus trifft, da fragt er in Kapitel 19 in der Apostelgeschichte, habt ihr denn auch von dem Heiligen Geist gehört? Dann sagen sie, Heiliger Geist? Haben wir nichts gehört von, wissen wir nicht, kennen wir nicht den Heiligen Geist. Ja, seid ihr denn getauft? Ja, wir sind getauft. Auf welche Taufe seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes, die Johannes der Täufer. So wie er getauft hat, so sind wir auch getauft. Und dann klärt Paulus sie auf und sagt, es gibt einen Heiligen Geist. Wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist auch erfüllt werdet, da könnt ihr nicht glauben. Und dann klärt er sie auf über die Taufe und sie lassen sich auf den Namen Jesu taufen. Und dann heißt es dort in der Apostelgeschichte, und Paulus legte ihnen die Hände auf und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, da musste etwas Entscheidendes dazukommen. Da waren offensichtlich Christen, die sich als Nachfolger Jesu bezeichneten, aber die einfach in Unkenntnis ja nichts vom Heiligen Geist wussten. Und manchmal denke ich, vielleicht geht das unter uns dem einen oder anderen auch, dass ich sage, ja, Heiliger Geist, ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Wenn du wirklich Christ geworden bist, dann hat dir Gott den Heiligen Geist geschenkt. Das ist ein Geschenk und mach dir dessen bewusst, auch heute Morgen wieder. Gott hat dir den Heiligen Geist geschenkt. Er lebt in dir, wenn du die Wiedergeburt erlebt hast. Und Gott möchte, dass der Heilige Geist unser Leben wirklich erfüllt und bestimmt. Und wer Fragen darüber hat, der kann mich gerne auch hinterher nochmal ansprechen, dass wir darüber reden können. Das ist sicher nicht alles über den Heiligen Geist. Und ich habe mich beim Schluss meiner Predigtvorbereitung gesagt, wenn ich die nächste Gelegenheit habe, hier eine Predigt zu halten, dann werde ich eine Fortsetzung geben über den Heiligen Geist. Erstens einmal, weil auch heute Morgen die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, aber weil das auch nicht erschöpfend behandelt werden kann. Ich glaube, wir müssen mehr über den Heiligen Geist sprechen, darüber hören, uns auch austauschen darüber. Denn im Alten Testament, wir sehen einfach an der geschichtlichen Ablauf, im Alten Testament sehen wir vor allen Dingen Gott, den Vater am Werk, den Schöpfer. Im Neuen Testament begegnet uns Jesus. Und als Jesus zu seinem Vater zurückging, sagt er, ich sende euch den Heiligen Geist. Der wird immer bei euch bleiben. Und wir leben heute im Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir leben heute, dass vor allen Dingen die Gegenwart des Heiligen Geistes unser Leben als Christen prägt. Ich sehe einfach auch da im geschichtlichen, im heilsgeschichtlichen Ablauf, dass wir heute in der Zeit leben, wo der Heilige Geist in unserem Leben etwas bewirken will. Und deshalb sollten wir auch an dem Thema dranbleiben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute Morgen ganz gewiss nach Hause gehen, wenn Sie wirklich wiedergeboren sind und Danke sagen können über das Geschenk des Heiligen Geistes in Ihrem Leben. Das ist ein wunderbares Geschenk und wir dürfen es in Anspruch nehmen, seine Kraft und das, was er uns mit dem Heiligen Geist auch schenkt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Heiligen Geist. Das habe ich auch erlebt, dass Leute sagen, nee, Heiliger Geist, ich weiß nicht, was da passiert. Nein. Es ist das, was uns in Jesus begegnet, was uns in Gott begegnet. Er will uns nur das Beste für unser Leben geben, auch in der Kraft des Heiligen Geistes.